SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag. SR3.
Große Oper, Emotionen und eine Träne im Knopfloch war auch dabei. Gestern Abend wurde Bodo Busse als Generalintendant vom Saarländischen Staatstheater verabschiedet mit einer vierstündigen Gala. Gleichzeitig war es auch die Übergabe an seinen Nachfolger Michael Schulze, der ab September in Saarbrücken antritt. 8 Jahre Bodo Busse wurden ausgiebig gefeiert mit allem, was das Staatstheater hergibt und mit dem Who is Who der saarländischen Politik und Gesellschaft. Und natürlich mit dabei unsere Kollegin Barbara Grech und die hat diese Eindrücke mit nach Hause gebracht.
Herzlich willkommen zur Abschiedsgala anlässlich des Weggangs von Bodo Busse aus Saarbrücken. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um den besten saarländischen Theaterintendanten der Welt zu verabschieden.
Das war ein schönes Adieu, Bodo, wunderbar, mit nochmal Ausschnitten aus den letzten 8 Jahren und auch heiter und humorvoll, und so habe ich ihm das auch gewünscht.
Wir werden ihn jetzt aber hier nochmal hören, an dieser Stelle auch ganz großen Dank an die Abteilung von Maske, die es heute Abend halbwegs nochmal zueinander zu kriegen.
Aber erstaunt, wie frech die dann doch waren.
Ja, das ist doch herrlich, das dürfen sie auch, ich finde es super.
So ein Theaterbetrieb ist, das können Sie sich vorstellen, aus der ökonomischen Sicht ein absoluter Vorteil. Da braucht man natürlich auch starke PartnerInnen auf politischer Ebene, meine sehr verehrten Damen und Herren, die auch bereit sind, das sauer verdiente Geld von der Steuerzahler in dunkle Kanäle von Staatstheater abzuleiten. Deshalb großen Applaus für die Ministerin für Deutsch, Mathe und Frau
Und lieber Bodo Busse, ich werde Sie sehr, sehr vermissen. Sie waren präsent in der saarländischen Kulturszene, in der saarländischen Kulturlandschaft. Und dafür danke ich Ihnen ganz ausdrücklich, nicht nur als Ministerin für Bildung und Kultur, sondern auch als Mensch. Zum herzlichen Dank.
Also ich werde im Saarland auf jeden Fall verbunden bleiben. Das ist so ein bisschen der Lebensmittelpunkt geworden. Er bleibt es auch. Natürlich, wenn ich nach Hannover ziehe, wird das sozusagen die erste Adresse sein. Aber man braucht auch manchmal eine Heimat im Leben, vor allem als wandernder Theatermensch. Naja, ich komme auf jeden Fall in der nächsten Spielzeit. Ich werde keine Premieren besuchen, aber ich habe mir jetzt schon einige Termine rausgesucht. Ich will auf jeden Fall die Operette sehen. Ich werde La Cage aux Folles sehen. Ich werde bitte Tosca anschauen.
Heimlich dann sozusagen?
Ich werde heimlich da sein. Ich werde mal gucken, ob ich eine Freikarte bekomme. Sonst gehe ich an die Abendkasse und kaufe mir eine. Ich gehe ja davon aus, dass die eine oder andere Karte noch frei sein wird.
Ich glaube ja nicht, dass Bodo Busse heimlich ins Theater gehen kann hier in Saarbrücken. Da will ihn vermutlich jeder erkennen. Tschüss, auf jeden Fall wurde ihm gestern gesagt. Ab September übernimmt Michael Schulze das Ruder beim Saarländischen Staatstheater. Wer will heute noch Polizist werden? Das hat sich mein Kollege Alexander M. Groß gefragt und deswegen über fast 2 Jahre 3 junge Menschen begleitet, die zur Polizei wollen. Und daraus hat er einen Film gemacht und ein Radiofeature für uns. Das Radiofeature läuft hier am Sonntag in Land und Leute. Ich will es jetzt aber schon wissen und deswegen ist er bei mir im Studio. Alexander, wer ist das und wie sind die so?
Also die sind im gleichen Jahrgang und trotzdem ziemlich unterschiedlich. Das ist Jonas Huster. Er war zu Ausbildungsbeginn vor 2 Jahren gerade mal 18 Jahre alt und hatte ganz frisch sein Abi in der Tasche. Dann Christopher Bubel, damals 26 Jahre alt. Er hatte vorher Maschinenbau studiert. Und Anna Lefkowitsch, 37 Jahre. Sie hatte es 2007 schon mal bei der Polizei versucht, wurde dann aber nicht genommen. Sie ist zweifache Mutter und hat zwischendurch studiert und in der Versicherungsbranche gearbeitet. Und ich habe sie in der Kleiderkammer der Polizei zum ersten Mal getroffen. Und man sah sofort, die Uniform hat direkt was mit ihnen gemacht.
Man merkt jetzt, dass durch die neue Klamotte und so weiter beginnt der neue Lebensabschnitt und es fühlt sich doch schon schön an.
Ja, man fühlt sich schon ein bisschen stolz, das endlich anziehen zu können und es ist einfach ein weiterer Schritt Richtung Polizei.
Auf welchen Stationen hast du die drei noch begleitet, außer in der Kleiderkammer?
Also ich war zum Beispiel bei der Vereidigung in Saarlouis dabei. Das war für die drei auch ein sehr feierlicher Moment. Dann beim ersten Schießtraining oder beim Selbstverteidigungstraining beziehungsweise auch im ganz normalen Unterricht in der Fachhochschule in Göttelborn. Wir haben aber auch über die Gefahren in dem Job gesprochen, etwa am Jahrestag des Polizistenmordes von Kusel.
Klar macht man sich darüber Gedanken. Auch ich möchte jeden Morgen nochmal nach Hause kommen. Ach, ich habe Familie.
Wir hatten jetzt schon ein paar Mal Unterricht gehabt mit dem Pfarrer oder mit dem Polizeiseelsorger. Da wurde das Thema natürlich angerissen und uns auch noch einmal verdeutlicht, wie schnell eigentlich ein Leben beendet werden kann und dass das eigentlich im Alltäglichen bei uns in der Polizeiarbeit einfach passieren kann.
Seit September 2023 hast du dich regelmäßig mit den dreien getroffen. Was würdest du sagen, sind die spannendsten Kapitel gewesen?
Also spannend für die drei, aber auch für mich war das erste Praktikum auf einer Dienststelle. Nach 7 Monaten konnten die endlich mal das theoretisch erworbene Wissen dann in der Praxis umsetzen. Und das war schon beeindruckend. Das reichte vom Fahren ohne Kennzeichen bis zum Suizid, war alles dabei. Und das mussten die drei erst mal verarbeiten.
Und warum gerade Polizei? Also was hat dich jetzt als Autor, als Journalist daran gereizt, da mal mitzumachen und mitzugehen?
Ich hatte bei anderen Projekten immer mal wieder mit Polizistinnen und Polizisten zu tun, etwa bei einer Reportage über ein Fußballspiel, und habe gesehen, wie die ihren Kopf hinhalten müssen, damit sich andere nicht die Köpfe einschlagen. Und ich wollte wissen, wie ticken junge Leute, die sich heute für diesen Job entscheiden.
Antworten gibt es darauf morgen um 12.30 Uhr hier SR3 in Land und Leute mit dem Titel Berufswunsch Polizist, Polizeiausbildung im Saarland von meinem Kollegen Alexander M. Groß. Sich im Internet mit völlig Fremden zum Videochat treffen. Das wird auch bei Kindern und Jugendlichen hier bei uns im Saarland immer beliebter. Und die Nutzer, die werden immer jünger. Schon in der Grundschule nutzen Kinder heute solche Chats im Internet. Das geht per Zufallsprinzip und da werden die mit Menschen aus der ganzen Welt verbunden. Im Internet machen viele Influencer auf den sozialen Kanälen dafür Werbung. Und die Erlebnisse, die die Kinder dabei machen, Überraschung, sind häufig verstörend bis erschreckend. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Sandra Schick, die hat sich damit beschäftigt. Sandra, erstmal lass doch mal klären, wie funktionieren diese Zufallschats, Random Chats auch genannt? Also kommen Kinder denn da überhaupt so leicht ran?
Ja, tatsächlich. Die Nutzung ist kinderleicht. Die meisten Dienste wie OmeTV oder Chatroulette können genutzt werden, ohne dass eine Registrierung dafür nötig ist. Oft muss doch nicht einmal eine App installiert werden. Man kann sie ganz einfach per Browser nutzen. Echte Alterskontrollen gibt es auch nicht. Es ist also relativ anonym und das macht es eben leider auch Pädophilen und Kriminellen besonders leicht.
Du hast es ja gerade schon gesagt, Pädophile nutzen diese Zufallschats. Was passiert denn da eigentlich?
Also man weiß ja nicht, mit wem man da zum Chat verbunden wird. Auf der anderen Seite sitzt dann aber eben in der Regel ein Erwachsener. Denn diese Chats sind eigentlich erst ab 18 Jahren, auch wenn das nicht wirksam kontrolliert wird. Und oft passiert es eben, dass der andere dann nackt ist, der zeigt seinen Geschlechtsteil oder masturbiert auch gerade. Das ist keine Ausnahme, sondern ein gängiges Problem bei diesen Random Chats. Und ich habe mit dem Psychologen Marco Flatow gesprochen, der Präventionsarbeit im Bereich sexualisierte Gewalt im Internet macht. Und er hat gesagt, es ist erschreckend, wie häufig schon Kinder, teilweise im Grundschulalter, solche Sachen in den Chats erleben und dadurch dann natürlich auch total verstört und erschrocken sind.
Und geht's dann noch weiter? Also versuchen Pädophile da irgendwie noch weiterzugehen?
Also prinzipiell können alle diese Videochats auch dazu genutzt werden, um an Bildmaterial von Kindern zu kommen. Etwa indem der Chatpartner zum Beispiel eine Software nutzt, die Bildschirmbewegungen aufzeichnet oder eine zusätzliche Kamera im Hintergrund laufen hat. Es sollte jedem klar sein, wenn man diese Chats nutzt, kann das Gegenüber das Bildmaterial aus dem Chat natürlich auch heimlich abspeichern. Und das bietet dann auch ganz viele Möglichkeiten für Missbrauch. Auch ist nicht auszuschließen, dass Kriminelle die Chats auch für Cybergrooming nutzen. Also sie versuchen dann erstmal auf freundschaftlichem Weg Kontakt zu knüpfen, um dann später zum Beispiel die Handynummer zu erfragen und dann um Fotos zu bitten und so weiter.
Was können denn Eltern da machen? Also Hände weg von diesem random Videochats vermutlich ihren Kindern sagen, aber ja, bringt das was?
Ja, absolut. Das wäre auch meine Empfehlung. Allerdings geht das nur im direkten Kontakt mit den Kindern. Normalerweise könnte man ja sagen, man sperrt auf dem Handy des Kindes den Zugang, zum Beispiel zu OmeTV und Chatroulette und diesen Anbietern in den Browser-Einstellungen. Das ist gerade bei jungen Kindern auf jeden Fall sinnvoll, würde ich auf jeden Fall dazu raten. Aber es gibt auch ganz, ganz viele dieser Anbieter. Das ist also kaum möglich, alles zu verbieten und alles zu blockieren. Man muss mit den Kindern offen über die Gefahren sprechen. Psychologe Marco Flator sagt auch, es müsse einfach deutlich mehr Präventionsarbeit geben. Und die müsse auch genau in dem Moment beginnen, wenn die Kinder ihre Handys bekommen. Und das ist eben heute schon meist im Grundschulalter.
Zufallschats im Internet werden immer beliebter, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Aber da lauern Gefahren, wie wir gehört haben. Vielen Dank, Sandra Schick. Jetzt kommen wir zu dem Stau, in dem vielleicht einige von Ihnen jetzt gerade drinstecken. A620 Saarlouis Richtung Saarbrücken. Zwischen Saarbrücken Messegelände und Weschbangbrücke. Hier ist die Richtungsfahrbahn wegen einer Baustelle und einem Feuerwehreinsatz gesperrt. Im Moment 4 Kilometer Stau und Verzögerung so ungefähr eine Stunde. Unser Technikkollege Arne ist jetzt deswegen auch fast eine Stunde zu spät zur Arbeit gekommen. Patrick, du bist jetzt extra sitzen geblieben, hast gerade auch mit der Polizei telefoniert. Was ist denn da los?
Ja, genau, nicht nur
Arne. Oh, warte, ich mach dir noch das Mikro auf.
Genau, machen wir das Mikro auf. Also nicht nur Arne ist heute Morgen zu spät gekommen, sondern auch noch diverse andere Kollegen. Und die standen teilweise heute Morgen 90 Minuten sogar im Stau. Wow. Also da ist mächtig was los auf den Straßen. Rund um das Messegelände. Es staut sich natürlich auch auf den Nebenstrecken, sprich Mahlstadt-Burbach. Also auch da dicke rote Linien auf dem Navi. Also wer kann großräumig umfahren. Und das ist natürlich alles besonders bitter heute an diesem ersten richtigen Ferientag. Plus Arbeit plus Einkaufssamstag. Also da geht's mächtig ab. Und dann haben wir natürlich zu allem Überfluss noch ein brennendes Fahrzeug auf der Autobahn. Da sagt die Polizei, alles halb so schlimm, es qualmt nur, es brennt nicht. Aber nichtsdestotrotz sorgt das natürlich nochmal für zusätzliches Chaos da vor Ort. Also viel Geduld an die Autofahrer heute.
Das stimmt und starke Nerven. Vielen Dank, Patrick.